Servus und habe die Ehre, zu der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In unserer heutigen Folge setzen wir die Betrachtungen zu den Traunsteiner Brunnen fort. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Lindelbrunnen. Ob ihr ihn jetzt mit I schreibt oder mit IE, ist völlig gleichgültig. Beide Varianten tauchen immer wieder auf. Der Lindelbrunnen ist neben Brothausturm und Ziegleranwesen das einzig heute noch sichtbare Zeugnis des spätmittelalterlichen Traunsteiner Stadtbildes, das die verheerenden Stadtbrände von 1704 und 1851 unbeschadet überstanden hat. Die Jahreszahl 1526 auf einem Schild an der Brunnenfigur verweist auf seine Entstehung in der Blütezeit der Renaissance. Im Rahmen der ab 1519 durchgeführten Erneuerung der städtischen Wasserversorgung und Brunnen hat der Zimmermann Meister Hans Fellinger einen Altbrunn 1525 abgebrochen. Der Maurermeister Kasper und der Steinmetzmeister Stefan erhielten den Auftrag für einen neuen Brunnen, bei dem Standsäule und Figur aus Ruppoldinger Rotmarmor gefertigt wurden. Der Brunnen trug selbst war zunächst aus Eichenholz. Dieser hölzerne Trog war dann nach über 200 Jahren kaputt. In den Akten lesen wir folgende Notiz. Nachdem der vom Eichenholz alte Brunnen auf dem Platz aller verfault gewesen und weder kitten noch ausbessern nicht mehr helfen wollen, ist von weißem Merpelstein ein neuer Brunnen gemacht und aufgesetzt. Dieser nun weiße barocke Marmortrog von 1646 ist bis heute erhalten. Die Brunnenfigur aus rötlichem Marmor, der Lindel, welche ursprünglich farbig bemalt war, stellt einen lebensgroßen Ritter in einer prunkvollen mailändischen Rüstung dar. In der rechten Hand hält er ein Schild mit dem Reichsadler und der Jahreszahl 1526. In der linken eine Reiterfahne mit dem Traunsteiner Wappen. Die Figur ist ein Symbol für das erstarkende, wohlhabende Bürgertum, das durch den Salzhandel zu Reichtum gekommen, sein neues Selbstbewusstsein nicht mehr nur religiös, also an Kirchenbauten oder Kapellen und ähnlichem zum Ausdruck brachte, sondern auch in weltlichen Bauten eben in einer solchen Brunnenanlage. Bis ins 19. Jahrhundert wurde der Brunnen schlicht als der mittlere Brunnen bezeichnet. Der Name Lindel taucht erst später auf. In unmittelbarer Nähe zum Lindelbrunnen wurde 1526 auch eine Rossschwemme errichtet, also ein Swimmingpool, nein, eine Waschanlage für Pferde, welche bis 1804 existierte. Woher nun der Lindel seinen Namen hat, warum er Lindel heißt, dazu gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Theorien, die sich so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als dieser Name auftaucht, auch entwickelt haben. Und ich werde euch jetzt hier mal ein paar dieser Aussagen vorstellen, weil wir am Ende dann natürlich auch die richtige Deutung dieses Begriffs liefern werden. Andreas Schmeller schreibt in seinem Bayerischen Wörterbuch 1828,
Lindel im Scherz, männliche profane Statue überhaupt, der Lehrl am Brunner. Brunnenstatue zum Beispiel in Mühldorf, Oetting, Traunstein etc.
Der Kunsthistoriker Josef Sieghardt stellt 1855 fest,
die Statue des Herzogs Wilhelm IV.
Josef Wagner schreibt vier Jahre später, 1859, in seiner Topographische Geschichte der Stadt Traunstein,
so mochte damals der Führer eines Landfahnens ausgesehen haben.
Ein weiterer Lokalhistoriker, unser Matthias Bücherle, stellt in dem Artikel der Lindel auf dem Brunnen im Traunsteiner Wochenblatt 1877 fest,
so mochte damals der Fahnenträger eines Landfahnen ausgesehen haben. Diese Figur stellt also wahrscheinlich den Fähnerich des Traunsteiner Landfahnen vor, zu welchem alle Kriegspflichtigen des Traunsteiner und Marquardtsteiner Pfleggerichts gehörten. Lindel, dieser sonderbare Name, mag daher kommen, weil man im Mittelalter meistens die Brunnen mit der Statue des heiligen Leonhard zierte, welcher Heilige vom Volke hoch verehrt wurde, und weil man diesen Namen auch auf andere Brunnen übertrug.
In die Reihe der Namensinterpreten stellte sich auch Max Fürst. Dieser schrieb,
Und höchstwahrscheinlich hat man in der Zeit des Bayerischen Erbfolgekrieges, wo Traunstein sich mehrmals kriegerisch gerieren musste, einen verdienten Stadthauptmann gehabt, dem auf diese monumentale Art dann besonderer Dank vom Seiten der Bürger ausgedrückt wurde.
In seinen volkswirtschaftlichen Studien von 1880 stellt Hartwig Peetz zur Lindl-Frage Folgendes fest.
Höchstwahrscheinlich rührt von Leonhard Schützinger, einem Traunsteiner Bürger in der Mitte des 16. Jahrhunderts, die Statue eines Lindl her. Die bekannte Brunnenzierde der Stadt, welche der Erzgewerke zu Ehren seines Namenspatrons in jenen Tagen gestiftet hat, als unter der Gemeinderegierung von Herzog Wilhelm und Ludwig das Konsortium die Genehmigung eines gefreiten Wochenmarktes in jedem Erchtage sich zu erfreuen hatte. Das auf einer Sockelleiste der Brunnensäule gegen den Stadtplatz 15 SL 77 noch leserlich bestätigt meine Annahme. Es ist das des Leonhard Schützinger und nicht eines beliebigen Steinmetzens Monogramm. Es war dies jedenfalls eine Zeit bürgerlicher Freude über das Aufblühen des alten Stadtmarktes der Eisenmanger. Es war eine Zeit bürgerlicher Wehrkraft.
Landgerichtsdirektor Meyer 1896 in einem Artikel der Lindl am Brunnen schreibt:
Wir erkennen Maximilian in dem Bilde selbst an dem ihm eigenen Barett, an den langen schlichten Haaren, an der von ihm stets getragenen Rüstung, an den Gesichtszügen, welche an anderen überlieferten Porträts ebenso sich finden. Besondere Veranlassung seiner zu gedenken hatten die Traunsteiner, denn sie waren durch den Rechtsspruch des Kaisers mit Herzog Albrecht verbunden worden und verdanken ihm so das Wiederaufblühen ihrer Stadt. Der Brunnen bekundet somit, durch die Wappen angedeutet, die Liebe und Treue der Stadt zu ihrem Landesherrn. Er verkörpert zugleich aber auch die große deutsche Idee der Zusammengehörigkeit der deutschen Landen unter dem Kaiser.
Dr. Georg Hager schreibt in dem von ihm herausgegebenen mehrbändigen Werk Kunstdenkmale des Königreiches Bayern um 1900:
Nach Schmeller-Frommann eine männlich profane Statue, überhaupt Brunnenstatue. Man übertrug die Bezeichnung Lindl auf derartige Statuen wohl von dem ebenso genannten Leonhard Klotz, einem schweren eisernen Torso einer gewappneten Figur, der beim Leonhardskulte bekannt ist. Außer dieser auf den Gewappneten übertragene Bezeichnung spielt an dem Traunsteiner Brunnen vielleicht auch eine direkte Verquickung mit dem Leonhardskult herein, da die Zechpröbste der Ettendorfer Kirche einen so bedeutenden Beitrag zu den Kosten der Figur leisteten.
Auch Georg Schirkofer befasste sich mit dem Lindl am Brunnen und zwar 1914. Er stellt zur Namensfrage fest:
Dieser Vulgo-Name ist sicherlich von Generation zu Generation überliefert und dessen volkstümlicher Gebrauch für Leonhard ins Mittelalter zurückzuführen. Dass er gar nichts mit dem Wesen der Figur zu tun hätte, damit kann man sich nicht abfinden. Viel eher ist daran zu denken, dass der Brunnen diese Bezeichnung schon von jenem überkommen hat, welcher ihm den Platz räumen musste. Dass also ehedem gleichfalls etwa ein hölzerner Lindl den Stadtbrunnen betreute. Damit wäre uns aber der Kult des heiligen Leonhard vor Augen gestellt, der einerseits als Quellen- und Brunnenheiliger die uralte Bedeutung des von den Germanen überlieferten Brunnen- und Quellenkults fortvererben half, andererseits seiner Beziehung zum Eisen durch Übernahme des Patronats über die das Eisen verarbeitenden Gewerke und Gewerbe nachgekommen war.
Ja, eine ganze Reihe interessanter Theorien, die hier im vergangenen Jahrhundert eine Rolle gespielt haben und im vorvergangenen Jahrhundert. Wie sieht's in der Gegenwart aus? Da lassen wir jetzt den Experten zu Wort kommen, der sich mit dem Lindl intensiv beschäftigt hat, nämlich unseren Kreisarchivar und Regionalhistoriker Albert Rosenegger. Der stellt ganz klar fest:
Man kann also getrost die vielen fehlgeschlagenen Deutungsversuche beiseite stellen und an deren Stelle vielleicht noch das fachliche Urteil der Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern hinzuziehen, in welchem vermerkt wird, die richtige Vermutung der richtigen Erklärung solcher Brunnenfiguren kommen wir wohl am nächsten, wenn wir vermuten, dass sie sich aus Statuen entwickelten, welche das Marktrecht symbolisch verkörperten. Später mag sich mit den Statuen das Symbol der bürgerlichen Wehrkraft verbunden haben, bis endlich die symbolische Bedeutung einer rein dekorativen Ausgestaltung wich.
Der Lindl also als Zeichen des Marktrechtes, das ist natürlich auch an der Position, wo er sich befindet, eine sehr in sich schlüssige Deutung dieser Figur. Aber nicht nur die Frage, Lindl, wer bist du, sondern auch die Frage, Lindl, wer hat dich gemacht, hat die Historiker, die Lokalhistoriker immer wieder beschäftigt. Und auch hier haben wir letztlich eine sehr schlüssige Antwort gefunden, die uns wiederum Albert Rosenegger geben wird. Aber zunächst einmal blicken wir kurz auf das, was wir aus den Stadtkammerrechnungen wissen. Von 1526 wird ja als Schöpfer des Lindelbrunnens ein Meister Stephan genannt. Nun war es lange Zeit tatsächlich so, dass man gemeint hat, es handelt sich um einen Traunsteiner Steinmetz. Das Problem ist nur, dass die Steinmetzmeisterstelle zu dieser Zeit in Traunstein von einem Meister Hans Seppen gehalten wurde. Und es gab in Traunstein nur eine Steinmetzmeisterstelle. Das war also stadtrechtlich zünftisch so geregelt. Und wenn man anschaut, die künstlerisch hochwertige Ausführung der Säule und der Figur, dann muss man zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass hier ein Künstler aus einem wichtigen Kunstzentrum oder ein hofbefreiter Künstler an Werk gewesen sein muss. Und der Albert Rosenegger sieht in diesem Künstler eben einen aus Landshut. Rosenegger schreibt in seiner Behandlung des Lindelbrunnens und der Genese dieses Kunstwerks Folgendes.
Nach jahrelangem Vergleichen mit unzähligen Bildhauerarbeiten des frühen 16. Jahrhunderts verdichtete sich für den Schreiber dieser Zeilen die Annahme immer mehr, dass der Landshuter Bildhauer und Steinmetz Stephan Rottaler der Autor von Säule und Figur am Traunsteiner Stadtbrunnen sein muss. Die besondere Art, wie Rottaler sich den Stein motivisch dienstbar machte, wurde bei Werksvergleichen mit Schöpfungen anderer zeitgenössischer Bildner deutlich erkennbar und trat bei Stilbetrachtungen als beinahe unverwechselbar hervor. Erfahrbar wurde dabei, dass die im Chiemgau sich befindlichen Steinarbeiten des frühen 16. Jahrhunderts in der Kunstwissenschaft nur spärlich Beachtung fanden und oftmals nur oberflächlich oder leider sogar falsch interpretiert wurden. Neben der vollplastischen Lindelfigur seien im Zusammenhang mit dem Meister der Schaumburger und das Hirnsdorfer Grabmal in Pfarrkirche und Michaelskapelle Haslach, das Hofer Epitaph in der Pfarrkirche von Brien sowie das Hirnstein-Epitaph in der Pfarrkirche Grassau als rottalerische Preziosen erwähnt. Die meisten Arbeiten des Lindl-Schöpfers Rottaler findet man aber in den niederbayerischen Kirchen südlich der Isar, in der herzoglichen Residenz Stadt Landshut und auf dem Domberg zu Freising.
Soweit die Zusammenfassung von Albert Rosenegger, Heimat- und Kunstforscher, Landkreisarchivar und ein sehr guter Kenner der Renaissance- und Barockkunst bei uns im Raum. Stephan Rottaler als Künstler wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts identifiziert und geehrt. Da spielt der Kunsthistoriker Philipp Maria Halm eine ganz entscheidende Rolle. Er konnte damals Arbeiten ausfindig machen und Rottaler zuschreiben, die Landshut, Freising, Ingolstadt, Dingolfing und an anderen Orten zu finden sind. Die Traunsteiner Arbeiten hatte er nicht im Blick damals. Über Rottaler selbst schreibt er, die fruchtbare und vielseitige Tätigkeit als Steinmetzschnitzer und sogar als Architekt reiht Stephan Rottaler den hervorragendsten Meister Altbayern an. Er zählt zu den Bahnbrechern der Frührenaissanceplastik und nimmt unter diesen wohl den ersten Rang ein. Sowohl nach der rein künstlerischen Bewertung seiner Werke wie nach seiner Bedeutung für die Entwicklung des neuen Stils im bayerischen Stammlande. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Stephan Rottaler. Was wissen wir über diesen Künstler? Das ist relativ wenig. Er ist vermutlich um 1480 geboren in Ingolstadt, gestorben vielleicht 1533 in Landshut. Ein dortiger Eintrag in das Sterbebuch ist nicht so ganz eindeutig, da eigentlich der Name sehr abweichend geschrieben ist. Auf jeden Fall gehört er zu den bedeutendsten Steinbildhauern der spätgotischen Kunst und der Frührenaissancekunst in Altbayern. Er arbeitete als Bildhauer, als Schnitzer, vermutlicherweise war er auch als Baumeister zugange. Seit den 1510er Jahren ist er in Landshut nachweisbar, wo sich seine Werkstatt befand. Und von dort aus belieferte er zahlreiche Auftraggeber im Herzogtum Bayern mit Grabmälern, Epitaphien und Steinplastiken für Kirchen und Klöster. Es sind eben auch die Werke zum Beispiel für die Familie Schaumberg, in deren Diensten Rotthaler immer wieder tätig war, und eben auch dieses Schaumberger Grabmal in der Pfarrkirche Haslach, was bei uns hier ist, wo man auch eine entsprechende Verbindung von Rotthaler zu Traunstein ziehen kann. Seine Werke verbinden spätgotische Traditionen mit den neuen Formen der Renaissance und markieren damit den wichtigen stilgeschichtlichen Übergang im süddeutschen Raum. Es gibt mit Sicherheit noch einige andere Werke, die man noch nicht identifiziert hat oder die eben auch im Laufe der Zeit verschwunden sind. Aber hier scheint es eindeutig so zu sein, dass der Meister Stephan, der in den Kammerrechnungen der Stadt Traunstein auftaucht 1526, dieser Stephan Rotthaler, dieser hofbefreite Landshuter Künstler war, der diesen wunderbaren Lindelbrunnen geschaffen hat, dessen 500-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr feiern können und der auch, wie schon erwähnt, einen prominenten Platz in der Ausstellung über die Brunnen in Traunstein im Stadtmuseum Heimathaus bekommen wird. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges Neues erfahren über den Lindel, der so sehr das Stadtbild prägt und so präsent auch ist, sei es jetzt als Lindel-Café, sei es als Lindel-Figur auf Bierflaschen, sei es auch als Musikpreis der Lindel, der ja seit 1967 als Wanderpreis jährlich zweimal vergeben wird, nämlich als Erwachsenen- und als Jugendpreis. Soweit mal die Geschichte des Lindels und die Geschichte um den Lindel. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Ehre.